herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Einen einzelnen, aber wie ich finde, sehr provokanten Gedanken, den Sie uns geschickt haben.
Mhm. Ein Aphorismus von Horst Winkler.
Genau. Und er soll ja ein ziemlich bekanntes Phänomen auf den Punkt bringen. Um das wirklich zu verstehen, haben wir ihn mal neben ein paar aktuelle Studien zu Polarisierung und einen Artikel über Debattenkultur im Netz gelegt.
Das Ziel ist also zu sehen, wie dieser eine Satz ein ganzes Bündel von Beobachtungen sozusagen bündelt.
Exakt. Der Aphorismus lautet, ich zitiere, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Heißt eigentlich, es ist furchtbar, nicht alle sind meiner Meinung. Und unsere Mission heute für Sie, wir wollen diese Spannung mal ausloten.
Also ist dieser Satz wirklich nur die Klage eines, ja, verletzten Egos?
Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Ein Körnchen Wahrheit über unsere Diskussionskultur, in der die Grenzen des Sagbaren vielleicht enger werden?
Finden wir es heraus.
Okay, fangen wir doch mal mit dem Gefühl an, das hinter dem ersten Teil steckt. Man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Den Satz hört man ja wirklich ständig. In Talkshows, bei Familienfesten, in Online-Foren.
Überall.
Und oberflächlich klingt das ja nach Zensur, also nach einem echten Verbot. Aber ich glaube, niemand, der das sagt, meint ja, dass gleich die Polizei vor der Tür steht.
Nein, natürlich nicht.
Es ist doch eher dieses Gefühl, dass der soziale Preis für eine, sagen wir, unpopuläre Meinung extrem hoch geworden ist, oder?
Genau, das ist der Kern. Es findet eine Verschiebung statt, weg von der juristischen Meinungsfreiheit, die ist bei uns ja extrem robust, zur gefühlten sozialen Meinungsfreiheit. Niemand fürchtet den Staatsanwalt, aber viele fürchten den digitalen Mob.
Den Shitstorm.
Den Shitstorm. Die beruflichen Konsequenzen oder auch einfach nur den Streit in der eigenen Familie. Es geht also nicht um Redefreiheit, sondern, wie Sie sagten, um den Wunsch nach konsequenzfreier Rede.
Und dieses Gefühl ist weiter verbreitet, als man denkt. Haben die dazu auch konkrete Anhaltspunkte, also über das Alltagsgefühl hinaus?
Ja, durchaus. Es gibt da eine ziemlich aktuelle Studie des Pew Research Center, die sich mit Selbstzensur in westlichen Demokratien beschäftigt. Und die zeigt ein interessantes Bild.
Nämlich?
Ein wirklich signifikanter Anteil der Befragten, und zwar quer durch das politische Spektrum, gibt an, dass sie es vermeiden, ihre politische Meinung zu äußern.
Online oder auch im realen Leben?
Sowohl online als auch am Arbeitsplatz, aus Angst vor negativen Reaktionen. Das heißt, dieses Gefühl, vorsichtig sein zu müssen, das ist real und das ist messbar.
Die Klage, man darf nichts mehr sagen, ist also oft eine, ich sag mal, ungeschickte Formulierung für eine reale Sorge.
Genau, für die Sorge. Wenn ich sage, was ich wirklich denke, könnte mir das schaden.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Angst ist also nicht völlig aus der Luft gegriffen, auch wenn die Formulierung vielleicht, naja, irreführend ist. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Aphorismus. Für mich ist das der eigentliche Schlüssel.
Mhm.
Winkler gibt uns ja nicht nur die Klage, er liefert die Übersetzung gleich mit. Es ist furchtbar, nicht alle sind meiner Meinung.
Und das dreht die ganze Perspektive um.
Total.
Das tut es. Winkler argumentiert hier rein psychologisch. Er ignoriert quasi die äußeren Umstände, über die wir gerade gesprochen haben, und blickt stattdessen in das Innere des Sprechers.
Seine These ist also, der wahre Schmerz kommt nicht von der Strafe, sondern von der ausbleibenden Bestätigung.
Genau. Und das führt uns direkt in die Sozialpsychologie. Genauer gesagt zu Konzepten wie dem...
Dem In-Group-Bias.
Dem In-Group-Bias, exakt. Wir Menschen sind darauf programmiert, die Zustimmung unserer eigenen Gruppe zu suchen. Widerspruch, besonders von einer sogenannten Out-Group, kann sich dann nicht nur wie eine inhaltliche, sondern...
Wie eine existenzielle Bedrohung anfühlen.
Genau, wie ein Angriff auf die eigene Identität, die eigene Weltsicht.
Das würde aber bedeuten, dass der Sprecher sich seiner eigenen Motivation vielleicht gar nicht bewusst ist.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Er glaubt also wirklich, er ist ein mutiger Tabubrecher, der gegen eine angebliche Zensur ankämpft, während er in Wahrheit nur dem Konflikt ausweicht.
Der persönlichen Zurückweisung.
Exakt. Die Klabe wird zu einem psychologischen Schutzschild.
Indem man sich als Opfer inszeniert.
Opfer einer Meinungsdiktatur oder der Cancel Culture.
Ja, genau. Cancel Culture im Sinne der Idee, dass man für unliebsame Äußerungen mit öffentlicher Ächtung bestraft wird. Und wer das von sich behauptet, der muss sich der inhaltlichen Kritik nicht mehr stellen.
Wer behauptet, er dürfe gar nicht erst reden, muss seine Argumente auch nicht verteidigen.
So ist es. Statt über das Was, also den Inhalt, zu streiten, wird die Debatte auf das Ob verlagert, also ob man überhaupt darüber reden darf.
Im Grunde ist die Klage also oft gar kein Gesprächsangebot.
Nein, eher das Gegenteil. Ein Deckel drauf. Die Diskussion wird abgewürgt, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Aber ist es denn wirklich nur Psychologie? Ich frage mich, ob Winkler es sich da nicht ein bisschen zu einfach macht.
Wie meinen Sie das?
Könnte es nicht auch sein, dass sich die Art, wie wir widersprechen, verändert hat? Gerade online ist der Ton ja oft extrem rau.
Mhm.
Vielleicht ist die Angst vor Widerspruch auch deshalb so groß, weil der Widerspruch heute oft viel ja, vernichtender und persönlicher ausfällt als früher.
Das ist ein sehr wichtiger Einwand. Und da kommt unser zweiter Quellentyp ins Spiel. Eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts zum sogenannten Online-Enthemmungseffekt.
Ah ja.
Die zeigt, dass die Anonymität und die fehlenden nonverbalen Signale im Netz dazu führen, dass Meinungsverschiedenheiten viel schneller eskalieren.
Kritik wird dann seltener als sachlicher Einwand,
sondern häufiger als persönlicher Angriff formuliert und auch so wahrgenommen. Der Widerspruch ist dann nicht mehr nur, ich sehe das anders, sondern oft, wie kann man nur so dumm oder böse sein, das zu glauben?
Das heißt, die Angst vor dem Widerspruch ist nicht nur eine irrationale Furcht vor Ablehnung, sondern auch eine rationale Reaktion auf eine real veränderte, aggressivere Kommunikationsumgebung.
Genau. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte zwischen Winklers rein psychologischer Deutung und dieser soziologischen Beobachtung.
Der Satz, man darf ja nichts mehr sagen, ist dann also beides.
Ja, er ist Ausdruck einer, sagen wir, narzisstischen Kränkung über fehlende Zustimmung und er ist eine Reaktion auf eine Debattenkultur, die es einem tatsächlich schwerer macht, abweichende Meinungen zu äußern, ohne sofort persönlich angegriffen zu werden.
Okay, wenn wir das jetzt zusammenführen, dann sehen wir ein deutlich komplexeres Bild.
Mhm. Die also eine psychologische Sehnsucht nach Bestätigung.
Die auf eine zunehmend polarisierte und, wie wir sahen, enthemmte digitale Öffentlichkeit trifft.
Das erklärt schon sehr viel. Ich muss zugeben, ich habe das mal bei einem Familienfest erlebt. Es ging um ein relativ harmloses politisches Thema und als jemand widersprach, fiel genau dieser Satz.
Und was ist dann passiert?
In dem Moment war die ganze Luft aus dem Raum. Die eigentliche Diskussion war sofort beendet. Ihre Analyse des strategischen Rückzugs trifft das perfekt.
Dieses Beispiel zeigt die fatale Wirkung. Die Klage ist eine unglaublich effektive Waffe, um sich einer Debatte zu entziehen. Man inszeniert sich als mutiger Tabubrecher.
Ohne das vermeintliche Tabu überhaupt benennen zu müssen oder inhaltlich zu verteidigen, das ist das Paradoxe daran. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann legt der Aphorismus ein Kernproblem unserer Zeit offen.
Welches wäre?
Es scheint eine schwindende Fähigkeit zu geben, Ambiguität und Meinungsverschiedenheiten auszuhalten.
Weil wir in unseren Echokammern und Filterblasen kaum noch damit konfrontiert werden.
Unter anderem, ja. Wenn man sich hauptsächlich in einem Umfeld bewegt, in dem alle einer Meinung sind, fühlt sich Widerspruch nicht mehr wie der Normalfall an.
Sondern wie eine Störung.
Wie eine Störung, wie ein Angriff. Und hier entlauft Winklers Gedanke eine wunderbare Ironie.
Und zwar?
Die Person, die sich lauthals über eine angebliche mangelnde Toleranz gegenüber ihrer Meinung beklagt, zeigt in diesem Moment oft selbst sehr wenig Toleranz gegenüber der abweichenden Ansicht der anderen.
Weil ja die bloße Existenz einer anderen Meinung als furchtbar empfunden wird.
Genau. Man fordert also Toleranz für die eigene Position, während man die Positionen der anderen als unerträglich darstellt.
Das ist eine sehr treffende Diagnose dieser, wie Sie es nannten, Kommunikationsstörung. Aber eine Diagnose allein hilft im Alltag ja noch nicht.
Richtig.
Wenn ich also das nächste Mal in so einer Situation bin, sei es online oder am Esstisch, was fange ich dann mit dieser Erkenntnis an? Wie reagiere ich am besten?
Das ist die entscheidende Frage. Der Aphorismus gibt uns ja nicht nur eine Diagnose, er gibt uns auch ein Werkzeug an die Hand. Er hilft uns, die eigentliche Dynamik zu verstehen.
Was wäre denn der größte Fehler?
Der größte Fehler wäre, auf diese Metadebatte einzusteigen. Also zu sagen, doch, natürlich darfst du das sagen, wir haben Meinungsfreiheit.
Damit bestätigt man nur den Rahmen, den die Person aufgespannt hat?
Genau. Der Schlüssel liegt darin, die emotionale Ebene anzuerkennen, ohne die Unterstellung darin zu akzeptieren und dann sofort auf die Sachebene zurückzukehren.
Okay. Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
Sicher. Man könnte zum Beispiel sagen, das klingt, als ob Sie sich Sorgen machen, für eine bestimmte Ansicht scharf kritisiert zu werden. Das kann ich nachvollziehen. Der Ton ist oft rau.
Man validiert also erstmal das Gefühl.
Man validiert das Gefühl, die Angst vor Kritik, fragt aber dann neugierig nach dem Inhalt. Um welche konkrete Meinung geht es Ihnen denn? Ich würde Sie gerne hören und wirklich verstehen.
Ah, man nimmt die Person beim Wort und lockt sie sozusagen aus der bequemen Opferrolle heraus.
Das ist das Ziel, von der pauschalen Klage über das Nichtsagendürfen zur eigentlichen inhaltlichen Debatte zu gelangen.
Das klingt nach einem Versuch der Deeskalation, aber es verlangt vom Zuhörer auch eine ganze Menge Geduld und Wohlwollen, oder?
Absolut.
Man muss ja quasi über den Vorwurf, den die Klage implizit enthält, nämlich, dass man selbst Teil des Problems ist, hinwegsehen.
Absolut. Es ist ein Akt der kommunikativen Reparatur. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber es ist der Versuch, den Fokus weg von der inszenierten Märtyrerrolle und hin zum eigentlichen Thema zu lenken. Man bietet an, den realen, rauen Diskussionsraum durch ein geschütztes Gespräch zu ersetzen.
Fassen wir also noch einmal zusammen. Der Aphorismus von Horst Winkler ist ein brillanter Schlüssel, aber er erzählt nicht die ganze Geschichte.
Nein.
Freiheit. Oft ist sie genau das, was Winkler beschreibt. Der Ausdruck der Enttäuschung, dass die eigene Weltsicht nicht von allen geteilt wird.
Eine emotionale Reaktion, die sich als politisches Statement verkleidet.
Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass sie eine Reaktion auf eine real veränderte Kommunikationskultur sein kann.
In der Widerspruch tatsächlich oft aggressiver und persönlicher ausfällt.
Die Klage ist also ein komplexes Gemisch aus psychologischer Abwehr, strategischer Rhetorik und einer manchmal auch berechtigten Angst vor den sozialen Kosten der eigenen Meinung.
Genau. Und vielleicht als ein letzter Gedanke, der sie noch ein wenig begleiten kann.
Gerne.
Wir haben jetzt sehr viel über die Perspektive und die Psychologie des Sprechers geredet. Aber drehen wir den Spieß doch einmal um.
Okay.
Sie meinen, wie wir widersprechen?
Ja.
Wie können wir eine Atmosphäre schaffen, in der Widerspruch eben nicht als persönlicher Angriff empfunden wird, sondern als das, was er in einer Demokratie sein sollte, ein wesentlicher, ja sogar lebenswichtiger Bestandteil einer gesunden Auseinandersetzung?
Die Frage ist also nicht nur, warum manche den Widerspruch fürchten,
sondern auch, wie wir alle lernen können, besser und konstruktiver zu widersprechen. Vielleicht liegt der Schlüssel nicht nur darin, die Klage zu entlarven, sondern darin, ihr durch unser eigenes Verhalten den Nährboden zu entziehen.